Verse 10 bis 20 sind unser Text, bekannt als der Text über die Waffenrüstung, die Kampfrüstung Gottes. Paulus ruft seine Leser auf, diese Kampfrüstung, wie es ein römischer Soldat mit einer irdischen Kampfrüstung tut, anzuziehen. Dabei begründet er seinen Aufruf. Er begründet ihn dreifach. Einmal wegen der Art des Kampfes. Weil der Kampf von besonderer Art ist, ruft er auf, stark zu sein im Herrn und die ganze Kampfrüstung anzuziehen. Sodann tut er es wegen der Art des Feindes. Wir brauchen die Kampfrüstung Gottes, weil der Kampf von besonderer Art ist. Und wir brauchen die Kampfrüstung Gottes, weil der Feind von besonderer Art ist. Wir lesen Vers 12. Weil bei uns der Kampf, das Ringen, nicht gegen Blut und Fleisch gerichtet ist, sondern gegen die Fürsten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Wesen der Bosheit in den himmlischen Bereichen. Zuerst verneint er, dass unser Kampf gegen Menschen sei. Er bezeichnet sie als Blut und Fleisch. Beachten wir hier Folgendes. Erstens die Reihenfolge. Normalerweise, wenn diese zwei Ausdrücke vorkommen in der Schrift, ist die Reihenfolge Fleisch und Blut. Hier ändert Paulus die Reihenfolge und sagt Blut und Fleisch. Vielleicht soll das einen Sinn haben. Ausleger meinen ja. Und das soll wohl die ganze Schwäche, auch wegen seines Ursprungs, die ganze Schwäche des Menschen zum Ausdruck bringen. Seine natürliche Schwäche. Fleisch kommt vom Blut her. So sind wir geboren. Als Menschen sind wir einem geistigen Feind nicht gewachsen, schon von daher und dann natürlich auch als Gefallene. Unser Feind ist nicht nur ein schwacher Mensch, kann Paulus sagen. Unser Feind ist nicht aus Blut und Fleisch gemacht. Er ist stärker denn das. Und übrigens, auch wir, die Kämpfenden, sind nicht einfach Blut und Fleisch. Entschuldigung, wir sind Blut und Fleisch, aber gerade weil wir es sind, können wir ihm nicht standhalten, von uns aus. Auch wir sind ihm nicht gewachsen. Er ist auch größer, denn wir sind. Zweitens, beachten wir aus dieser Bemerkung, dieser Verneinung, unsere Probleme mit Menschen sind nicht rein menschlichen Ursprungs. Wir kämpfen nicht gegen Blut und Fleisch. Das heißt, unsere Probleme mit Menschen sind nicht rein menschlichen Ursprungs. Und daher genügt die Psychologie auch nicht, um unsere Probleme zu lösen. Eine gewisse Menschenkenntnis kann helfen, aber sie genügt nicht. Drittens beachten wir, obwohl unser Kampf nicht mit Menschen ist, kann der Feind sie dennoch gebrauchen? Und in diesem Sinne haben wir es mit Menschen zu tun. Aber wir kämpfen dabei nicht gegen Menschen und deshalb viertens. Wir sind nicht gegen Menschen, auch nicht gegen schwierige Christen, die uns Mühe machen, sondern wir sind stets gegen Sünde, die Satan gebraucht, und gegen ihn selbst. Da liegt die Feindschaft. Die Feindschaft liegt nicht mit Menschen. Die können wir lieben, sagt Petrus, als Wiedergeborene, nicht als Nicht-Wiedergeborene. Das ginge nicht. Immer wieder erfährt ein Christ, empfindet er, ich kann nicht vergeben, ich kann nicht lieben. Und das ist eine Wahrheitsfeststellung. Das ist eine Offenbarung, wenn man aber nur nicht dabei stehen bliebe. Denn als Wiedergeborene sind wir imstande zu vergeben. Und das müssen wir im Glauben annehmen und dann den Glaubensschritt tun. Wir sind nicht gegen Menschen, auch nicht gegen schwierige Menschen. Wir sind gegen Satan und Sünde. Und dort ist echte Feindschaft. Allerdings nicht ohne Respekt. Das heißt, wir wissen um die Macht der Sünde in unserem Fleisch und wir wissen um die Macht Satans. Und wir müssen vorsichtig sein, wie wir darüber sprechen, nicht bagatellisieren. Fünftens beachten wir, dass Paulus das uns betont. Luther übersetzt unser, nicht ganz genügend. Denn wörtlich sagt Paulus, uns ist der Kampf nicht gegen Fleisch und Blut. Bei uns, für uns, von unserer Warte aus. Beim Feind ist der Kampf gegen unsere ganze Person. Er kämpft gegen Fleisch und Blut und Geist. Er kämpft gegen uns ganz. Und deshalb werden wir auch unseren Leib in Acht nehmen müssen. Das lehrt auch die Heilige Schrift. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir dürfen nicht gnostisch umgehen mit unserem Leib. Das heißt, wie die Gnostiker damals im ersten Jahrhundert und später, die auseinanderdividierten, teilten Leib und innerer Mensch. Der Leib, der sei unwesentlich, was man mit dem Leib täte, das sei egal, das käme nicht in Betracht, das würde den Geist, mein geistliches Leben überhaupt nicht beeinflussen. Diese Auffassung kommt immer wieder auf in christlichen Kreisen. Früher habe ich viel mit Studenten gearbeitet. Da gab es solche, die sich Christen nannten, die konnten in einer Gebetsgemeinschaft teilnehmen und anschließend sich mit einem Mädchen ins Bett legen. Das waren zwei verschiedene Welten. Das ist die Irrlehre, die Johannes im ersten Brief seiner Schreiben dort bekämpft. Wir sind ganze Menschen und der Feind kämpft gegen uns ganz. Und wenn er unseren Leib angreifen kann, dann kann er indirekt auch unseren Geist angreifen. Denn in 2. Korinther 4, Vers 16 sagt der Apostel, obwohl der äußere Mensch verdirbt oder dabei ist zu vergehen, das ist er, manchmal schneller, manchmal langsamer. Jetzt passen wir auf, so kann doch, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Warum muss er denn erneuert werden? Mit, unter anderem, wegen des Leibes, der am Vergehen ist, der einen Einfluss ausübt. Er bestimmt nicht, aber er kann einen Einfluss ausüben auf unser Gemüt. Und deshalb müssen wir auch, wenn wir wachsam sein wollen, auch auf unseren Leib aufpassen. Aber von unserer Warte aus ist der Kampf nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen Satan. Wir haben einen Geist vor uns, den wir nicht sehen. Und das führt uns zum Nächsten. Wer ist denn eigentlich unser Feind? Erstens, er ist nicht greifbar. Ist Geist unsichtbar? Nicht nur vom Auge, auch nicht vom Ohr, von den anderen Sinnen greifbar, fassbar. Er ist Geist und befindet sich, sagt der Apostel, im Jenseits. Die himmlischen Bereiche sind das Jenseits. Dort wohnen die Geister. Als da sind Gott, der Dreieinige, seine guten Engel, die abgeschiedenen Geister, Satan und seine Dämonen. Geistwesen wohnen im Jenseits. Ein großes Gebiet, eine ganze Welt, die nicht ein Durcheinander ist, deswegen, sondern sehr klar geteilt und dennoch, das ist der ganze himmlische Bereich, der geistliche Bereich. Und dort wohnt unser Feind. Von dort aus können diese Wesen Zugang bekommen zur sichtbaren, tangenten, das heißt greifbaren Welt. Aber wir finden es schwer, in jene Welt hinein zu langen. Das tun wir aufgrund der Offenbarung des Gottes, der dort wohnt, der uns einiges gesagt hat. Und wir vertrauen ihm, trotz dessen, dass wir nichts wahrnehmen können. Er hat sich geoffenbart und hat den Schleier zwischen dem Diesseits und Jenseits bewegen lassen, durch übernatürliche Handlungen im Alten und Neuen Bund. Aber wir können von uns aus den Schleier nicht bewegen. Wir wissen nicht, wie wir mit dem Jenseits umgehen sollen. Wir handeln im Glauben aufgrund des einmalig geoffenbarten Wortes Gottes in unserer Bibel. Der Feind ist nicht greifbar, zweitens. Wer ist unser Feind? Zweite Antwort. Er ist mehrzählig. Und das verleiht ihm eine quasi Allgegenwart, quasi gleichsam. Er scheint somit allgegenwärtig zu sein, aber vergessen wir nie, es ist nur einer, der Gotteseigenschaften hat. Das ist der dreieinige Gott. Zu seinem Gottsein gehören die drei klassischen Eigenschaften, oder vier könnten wir auch nennen, wenn wir Ewigkeit einschließen: Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit. Und diese gehören nur Gott und keinem anderen Wesen. Der Feind ist nicht allmächtig, auch nicht allgegenwärtig, auch nicht allwissend. Er weiß sehr viel, er kann an sehr vielen Orten sein, aber er ist nicht allwissend oder allgegenwärtig. Er ist aber mehrzählig, und zwar ist er Großanzahl, so groß, dass es ihm möglich ist, mit seinen Dämonen, mit seinen Geistern, jeden Menschen auf dieser Welt zu beeinflussen, egal wie viele Menschen es auf der Welt gibt. Jeder Mensch ist seinem Einfluss ausgesetzt. Wenn wir in Christus sind, ist die Gefahr des Einflusses gering, das heißt gemindert, und wir können uns schützen, nur ist es nicht automatisch. Drittens, der Feind ist mächtig. Paulus spricht hier nicht von einem Königreich, aber das tut Jesus. Es ist ein Königreich. Paulus spricht hier von Fürsten, Mehrzahl. Und Fürst ist ein Mächtiger, wörtlich jemand, der an erster Stelle steht. Diese stehen an erster Stelle in der bösen Welt. Sie sind Regierende. Es hat einen Fürsten über die Fürsten. Er ist König in diesem Königreich. Paulus spricht von Autoritäten. Das muss nicht eine zweite Kategorie sein. Das kann dieselbe Kategorie sein, nur eine andere Kennzeichnung. Er wiederholt die Präposition gegen. Gegen Fürsten, gegen Autoritäten. Exousia im Griechischen, dasselbe Wort, das Paulus in Römer 13 für die Obrigkeit verwendet. Das heißt, sie sind Wesen mit Autorität, mit Regierungsmacht, mit Regierungsgewalt. Vollmächtige. Aber in unserem Ohr klingt vollmächtig etwas, kommuniziert es oft etwas anderes. Einfach eine Autorität, eine Art Obrigkeit. Weltbeherrscher der Finsternis. Und das spricht von ihrer Macht. Sie sind mächtig, weil sie Weltbeherrscher sind. Herrscher in der ganzen Welt. Und zwar an der Stelle der Finsternis. Was ist Finsternis? Verwandt mit unserem Fremdwort Okkult. Okkult heißt finster, dunkel. Und unser Feind ist in dem Bereich der Finsternis Herrscher. Und diese Finsternis umfasst die ganze Welt oder ist überall in der Welt. Das Licht will diese Finsternis verscheuchen und wir sind gerufen, Lichter in dieser dunklen Welt zu sein. Auch zeitlich ist die Welt finster. Bis Jesus kommt, der Morgenstern, sagt die Schrift, ist unsere Umwelt eine Art Nacht, eine geistliche Nacht. Was heißt das? Erstens, Finsternis spricht von Unwissenheit, Unkenntnis über Gott und seine gute Botschaft, seine Absichten, auch über sein Gericht ist Unwissenheit. Es ist Mangel an Licht, am Licht Gottes, Unwissenheit. Zweitens, ich sollte unter Unwissenheit auch noch verkehrte Auffassungen einschließen. Irrlehre, verkehrte Auffassungen. Überall, wo verkehrte, unbiblische Auffassungen sind, dort ist Finsternis und Herrschaftsbereich des Feindes oder potenzieller Bereich seiner Herrschaft. Zweitens, Finsternis heißt einfach Sünde, das Böse. Auch in der Sitte. Kultur ist normalerweise eine Mischung. Oft eine Mischung von drei Einflüssen, göttlichen Einflüssen, satanischen und auch menschlichen Einflüssen. Kultur muss gesiebt werden. Wo Böses in der Kultur ist, da muss sie abgelegt werden. Die Sitte kann böse sein, finster sein. Natürlich im Heidentum, wo das die Botschaft Gottes nie durchdrang, in besonderer Weise. Aber nicht alles im Heidentum ist schon direkt satanisch. Manches ist einfach menschliche Überlieferung. Drittens, die Folgen der Sünde, die Misere in der Welt, ist ein Bereich der Dunkelheit. Gott hat diese Folgen zum Teil eingeführt, zum Teil sind sie automatischer Art, wie wegen der Sünde selbst. Aber dieser ganze Bereich ist eine Art Finsternis, wo Satan sein Reich haben will. Nicht er hat die Krankheit eingeführt, aber Gott lässt es zu, dass er über sie manchmal verfügen kann. So wie bei dieser Frau, die 18 Jahre krank gewesen war. Ziehen wir jetzt nicht den Schluss, Satan von diesem Text in Lukas, Satan würde Urheber der Krankheit sein. Nein, Gott ist Urheber der Krankheit. Gott ist Urheber des Todes, nicht Satan. Gott hat im Garten Eden den Tod eingeführt als Strafe, als Grenze für den Menschen. Aber er erlaubt es, dass Satan über ihn verfügen kann, Hebräer 2. Der Satan kann diesen Tod gebrauchen. Aber Satan darf nicht nur das Negative im Leben gebrauchen, das Gott hineingeführt hat. Er darf auch das Positive gebrauchen. Er darf diese Schöpfung gebrauchen. Das können wir nicht immer verstehen, wie im Buche Hiob, und Hiob konnte es auch nicht verstehen. Aber er durfte Gott besser erkennen. Er durfte Gott besser kennenlernen und deshalb auch heiliger werden. Finsternis dürfte von diesen drei Aspekten sprechen. Also, hier sind Herrscher, Weltbeherrscher der Finsternis. Deshalb sollten wir Licht hineintragen in unser eigenes Leben oder hineintragen lassen und auch in unsere Umwelt, wo Gott uns hinführt. Viertens, wer ist unser Feind? Er ist ein begrenzter Feind. Paulus spricht von Geistern und die sind alle geschaffen. Geister sind alle geschaffene Wesen. Das heißt, sie sind begrenzt. Sie sind keine Götter im eigentlichen Sinne. Es gibt nur einen Gott, hält Paulus fest, aber man nennt sie Götter und er nennt auch Satan den Gott dieser Welt, aber das ist relativ gemeint. Für die Menschen ist er ein Gott. Er bestimmt ihr Leben und will ihnen helfen oder behauptet ihnen helfen zu wollen. Für sie erwarten Hilfe von ihm. Zweitens, was die Begrenztheit betrifft, sie sind nicht nur geschaffene Geister, sie sind für begrenzte Zeit tätig. Ihre Tätigkeitszeit ist begrenzt. Nur für diese Weltzeit, das heißt für die Zeit dieser ersten Schöpfung, bis sie untergeht, kann es dämonische Tätigkeit geben. Im tausendjährigen Reich wird sie unterbunden sein. Aber am Ende darf sie wieder tätig werden. Das heißt, bis zum Ende dieser Weltzeit, dann aber nicht mehr. Dann wird der Feind in den feurigen Pfuhl geworfen und dann ist nur Gott Herrscher. Aber in der Zeit dieser ersten Welt müssen wir mit seiner Aktivität rechnen. Aber das sagt uns wieder, dass Gott seine Tätigkeit begrenzt. Aber auch zeigen uns diese zwei Angaben im Text, dass, was sonst wo belegt ist, dass seine Bewegungsfreiheit überhaupt begrenzt ist. Das zeigt uns das Buch Hiob, dass Gott die Tätigkeit bestimmt, seine Tätigkeit bestimmt. Und auch in der Offenbarung, wo Gott den Abgrund aufschließt und dann erst Dämonen rauskommen dürfen. Und immer wieder begegnet uns dieser Gedanke, dass Gott die Bewegung des Feindes bestimmt. Fünftens, unser Feind ist ein böser Feind. Paulus spricht von boshaften Geisterwesen. In Vers 11 heißt unser Feind als Person Teufel, griechisch Diabolos. Jetzt weiß ich nicht, woher diese Definition kommt, die oft, glaube ich, auch in Lexika vorkommen kann, in Wörterbüchern. Aber vom Griechischen her ist sie nicht haltbar. Und ich frage mich, wie man das auch in anderen Sprachen übersetzen sollte. Versuchen Sie einmal Durcheinanderbringer ins Englische zu übersetzen. Ich wüsste nicht, wie man das tun sollte. Das geht sehr schnell im Deutschen. Ja? Diabolos ist aber nicht ein Durcheinanderbringer. Diaballo, das Tätigkeitswort, bedeutet durchwerfen. Ich werfe durch oder weiter. Spricht von werfen in eine gewisse Richtung. Nicht durcheinander, sondern in eine gewisse Richtung. Und wenn Sie Philologen konsultieren, griechische Experten, auch hebräische Experten, dann können Sie hören, Teufel und Satanas oder Satan vom Hebräischen her ist eins und dasselbe Wort, einfach Widerstand oder Widerstandleistender, Widersacher, Gegner, Opponent. Diabolo oder Diabolos, Teufel, ist der Gegner, der uns entgegensteht, dass er durcheinander wirft. Das stimmt, aber das sagt nicht das Wort. Das ist nicht die Definition des Wortes. Dafür gibt es ein anderes Wort in Jakobus 3 dürfte es sein, oder es ist 4. Die Weisheit, 3 vielleicht, die Weisheit, die von unten ist, bringt durcheinander. Konfus, sie ist nicht Weisheit, sie ist Verfinsterung, Verdunkelung. Unser Feind ist ein boshafter Feind, das heißt, er kennt keinen Respekt. Den kannte er nicht im Garten Eden, im Paradies. Den kannte er nicht im Garten Gethsemane, als er unseren Herrn angriff und Judas dort hineinführte. Kein Respekt vor die Gebetszeit und den Gebetsort unseres Herrn. Er kennt auch kein Erbarmen, keine Barmherzigkeit. Und Menschen, die von ihm beeinflusst sind, kennen keine Barmherzigkeit. Wollen wir also nicht erstaunt sein? Der Feind greift von hinten an, wo man schwach ist. Vergleichen Sie 2. Mose 17, wo Amalek vom Feind gebraucht wird, um das Volk Gottes anzugreifen und die Messias-Verheißung zu vereiteln. wollen wir also nicht erstaunt sein. Der Feind greift von hinten an, wo man schwach ist. Vergleichen Sie 2. Mose 17, wo Amalek vom Feind gebraucht wird, um das Volk Gottes anzugreifen und die Messias-Verheißung zu vereiteln. Er greift an, ohne zu empfinden. Er kennt keine Barmherzigkeit, kein Empfinden. Wenn er das Volk Israel im Buche Esther angreift, dann können Haman und der König anschließend, nachdem dieses Dekret erlassen worden ist, dass alle Juden vernichtet werden sollen, können sie sich im Palast hinsetzen, um zu essen und zu trinken. Es berührt sie keineswegs, dass Blut fließen wird. Das ist die Art des Feindes. Keine Barmherzigkeit, kein Empfinden. Und der Feind lässt nie locker, auch wenn wir ihn in die Flucht treiben können. Jakobus 4, Vers 7, kommt er wieder. Deshalb sollten wir nicht unnüchternerweise von dem Vertreiben des Feindes sprechen, auch nicht von Territorialien. Das geht nicht, er kommt wieder. Und diese Leute sind sehr naiv, die so sprechen. Gott hat bestimmt, dass er sein Wesen treiben darf, bis Jesus mich abholt. Und ich werde diesen Feind nie ganz loswerden. Ich darf aber Sieger bleiben, ich muss aber bleibend widerstehen. Boshafte Mächte, boshafte Geisterwesen. Seien wir auch nicht überrascht, wenn Gott das Böse in unserem Land oder in Ländern dieser Welt überhand nehmen lässt. Es ist so verheißen von Jesus in Matthäus 24, die Ungerechtigkeit, die Lieblosigkeit wird überhand nehmen. Paulus sagt es in 2. Thessalonicher 2. Das Böse, das Geheimnis der Bosheit muss reifen. Offenbarung 12 und 13 erkennen wir, dass die totalitäre Weltregierung Form und Farbe des Drachen, des Feindes annimmt. Dahin geht die Weltgeschichte, das lässt Gott zu. Warum ruft Paulus auf, stark zu sein im Herrn und den Panzer, die ganze Waffenrüstung anzuziehen, wegen der Art unseres Feindes? Seien wir also nicht unwissend über sein Wesen und über seine Gedanken. Aber es gibt noch einen dritten Grund, weshalb Paulus dieses sagt. Wegen der Gewissheit des Sieges. In Vers 11 heißt es, die ganze Kampfrüstung Gottes sei angetan, damit es euch möglich sei, zu widerstehen. Es ist dann möglich. Und dann ist es möglich zu widerstehen mit dieser Kampfrüstung. Und weil das möglich ist, soll sie angezogen sein. Erinnern wir uns an die zwei großen Verheißungen in Bezug auf unseren Feind in Epheser 1, Vers 19, wo wir mit dem auferstandenen und erhöhten Christus, mit ihm, wir sind ein Teil seines Leibes, mit ihm über allen Namen ragen, auch über den Feind. In ihm sind wir Sieger, auch wenn ich unten am Zeh einen Platz am Leib Jesu habe. Kolosser 2, Vers 15. Er hat ihn an den Pranger gestellt. Jesus hat den Feind überwunden in Kreuz und Auferstehung. Am Kreuz hat er seine sämtlichen Bürger entrissen, weil er für alle Menschen starb. 2. Korinther 5, Vers 14. In der Auferstehung hat er gezeigt, dass seine Macht größer war, denn die des Feindes. Und somit hat er ihn an den Pranger gestellt. Wir merken uns etwas Weiteres. Nicht nur den Feind und so weiter. Merken wir in Vers 13 die Wiederholung. Paulus geniert sich nicht zu wiederholen. Wiederholung ist die Mutter aller Weisheit, hieß es, als ich schon als Kind einige pädagogische Sätze mitkriegen konnte. Das sollte wohl dazu dienen, dass ich mich das nicht verdrießen lassen sollte. Paulus geniert sich nicht zu wiederholen, er weiß, es ist notwendig. Wir brauchen immer in der Gemeinde Altes und Neues, sagt Jesus. Die Aufforderung wird für ihn wiederholt, nehmt deshalb die ganze Kampfrüstung Gottes. Und der Grund wird wiederholt, deshalb erinnert an den eben angeführten Grund oder die Gründe. Damit ihr, weiter begründet, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Zwei Gedanken werden hier angeschlossen zu der Wiederholung hinzu. Damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermögt. Der böse Tag begegnet uns immer wieder. Nicht jeder Tag ist der böseste. Aber manchmal haben wir so richtig die bösen Tage. Dann holt der Feind seine ganze Artillerie, seine ganze Luftwaffe und alle seine Bomben scheinbar. Und dann will es nicht nachlassen. Ich habe es erlebt im Zweiten Weltkrieg, dass der Feind, Entschuldigung, dass unsere Flugzeuge, unsere Truppen aus einem Irrtum bombardierten. Dann bekamen wir, ich war hinter der Front bei den Sanitätern, dann bekamen wir haufenweise Casualties, Verwundete. Das ist etwas Furchtbares. Dann bekam man die Macht dieser Waffen zu spüren. Und diese bekommt man im geistlichen Kampf manchmal so richtig zu spüren. Wenn wir da nicht vorbereitet waren und die Augen nicht trainiert waren, fixiert waren auf unseren Herrn, dann können wir wirklich irre werden an unserem Gott und an uns selbst. Paulus wird irre an sich selbst. 2. Korinther 1. Wir verzweifeln an uns selbst, aber nicht an Gott. Nicht an Gott. Das wollen wir nicht. Der böseste Tag kann der Tag des Todes sein. Nicht immer, aber er kann der Tag des Todes sein. Aber auf jeden Fall darf das Zweite da sein. Das Ausrichten. Wir sollten ausrichten. Das heißt, uns mit der Fertigstellung, der Bearbeitung eines Objekts des Königreiches Gottes, des Reiches Gottes, mit dem sollten wir beschäftigt sein. Wir sollten alles ausrichten, das Gott uns aufgetragen hat, den ganzen Willen Gottes tun, denn an allen diesen Stellen entsteht der Kampf. Nachdem ihr alles ausgerichtet habt, vergleichen Sie wieder 2. Korinther 10, Verse 4 und 5. Nachdem euer Gehorsam vollständig ist. Der Gehorsam muss vollständig werden. Anschließend aber kann der Gegenangriff wiederkommen. Dann sollen wir bereit sein zu stehen. Aber eines Tages werden wir nach dem ganzen Kampf stehen vor unserem Gott. Auch das dürfte hier im Visier sein. Im Blick sein. Dann wollen wir stehen bei unserem Gott und seine Anerkennung hören. Nachdem der Kampf vorbei ist, alles ausgerichtet haben. Unsere Aufgabe ist es, den Willen Gottes zu tun. Aber der Wille Gottes ist nicht, dass wir Menschen verändern. Das möchten wir allzu gern tun. Wir merken aber oft nicht, dass der Grund dafür ist, dass wir es nach anschließend dann leichter hätten. Besonders in der Ehe ist das der Fall, wo wir auf engstem Raum leben. Wir möchten gern den Ehepartner verändern, damit wir es weniger schwierig hätten, nicht wahr? Aber wir denken, jeder von uns hat einmal einen Sünder geheiratet. Das mag damals nicht gerade im Blickfeld gewesen sein. Das Hochzeitskleid war wirklich weiß. Und mein Anzug mag ganz neu gewesen sein, und er war. Aber darunter steckte ein gänzlich verdorbener Sünder, der der Heiligung, der täglichen Heiligung bedurft. Und das hat meine Frau wahrscheinlich nicht so zur Kenntnis genommen. Unsere Aufgabe ist es auch nicht, andere Gemeindeglieder, andere Christen zu verändern. Wir wollen ihre Veränderung Jesu wegen und wir suchen sie, aber wir sind nicht die Verändernde. 2. Korinther 5, Vers 8, 4, Vers 18, 3, Vers 18, Entschuldigung. Am Ende der letzte Vers. Es ist der Heilige Geist, der verwandelt. Und er tut es, wann wir in den Spiegel des Wortes Gottes schauen und Christus dort anschauen. Unsere Aufgabe ist es auch nicht, die Welt zu verändern. Der Slogan bei einer großen Konferenz war verfehlt. Damit die Welt anders werde, das ist nicht unser Ziel. Wir setzen Zeichen, wie Luther das sagt. In gewissen Bereichen wird es besser als Frucht des Evangeliums, aber darüber verfügen wir nicht. Bedenken wir, dass wir das Evangelium verkünden können und es wird schlimmer. Der Grund für die Verkündigung des Evangeliums ist also nicht, die Welt zu verändern, sondern den Willen Gottes zu tun. Zunächst. Auch nicht, damit die Gemeinde wächst. Das haben wir nicht in der Hand. Dass weltweit Gemeinde zunimmt, das hören wir aus dem Wort Gottes. Aber das ist nicht an meiner Stelle garantiert, ortsmäßig. Das wissen wir nicht, wo das geschieht. Unser Auftrag ist es, bei allem, was wir tun, den Willen Gottes zu tun. Wir kommen zur dritten Aufforderung. Steht, Verse 14 bis 17, steht. Achten wir hier erstens auf die Betonung, steht also, dementsprechend. Also, noch einmal, lohnt es sich für den Leser, die vorhergehenden Verse ab 10 zu lesen. Im Blick darauf, alles dort Erwähnten, soll man bereit sein zu stehen. Zu stehen heißt, oder also heißt, wie schon gesagt, und im Blick auf den Ernst des Kampfes. Paulus hat gesagt, wir sollen stehen, widerstehen, und er hat vom Ernst des Kampfes gesprochen. Im Blick auf diese zwei sollen wir stehen. Zweitens, achten wir auf die Bedeutung dieser Aufforderung. Steht, um zu bestehen. Steht, um zu bestehen. Zweitens, steht kämpfend. Martin Goldsmith schreibt, warum stehst du einfach da, wenn er von der Mission spricht, vom weltweiten Auftrag. Du stehst da einfach rum. Warum? Das ist übrigens die deutsche Formulierung, das heißt der deutsche Titel. Aber sinngemäß ist das die Frage. Das ist nicht hier gemeint. Ja. Steh einfach rum, so. Nein, steh kämpfend. Das wird dann deutlich, wenn anschließend dann die Einzelteile der Kampfrüstung genannt werden. Und deshalb kommen wir zum dritten. Achten wir auf die Vorbereitung zum Stehen, oder? Mit welcher Rüstung man stehen soll. Kämpfend stehen. Zu dieser Rüstung gehört zuerst die Wahrheit, Vers 14. So steht also eure Hüften mit Wahrheit umgürtet und den Brustpanzer der Gerechtigkeit angezogen. Satan kommt mit der Lüge. Der Christ kommt mit der Wahrheit. Wir kämpfen nicht mit den Waffen unseres Gegenübers. Um welche Wahrheit handelt es sich denn hier? Ausleger sind sich nicht immer einig. Und man merkt, dass es weniger Auslegung als Vermutung ist. Aber wenn wir auch vermuten, so sollten wir aufgrund der Heiligen Schrift vermuten. Hier im Text haben wir karge Angaben. Wahrheit. Jetzt müssen wir uns umsehen in der Heiligen Schrift, um zu fragen, wenn wir fragen, was heißt das? In erster Linie, denke ich, sollten wir an die große Wahrheit denken, die Gott in den Raum dieser Welt, in die Finsternis hineingestellt hat, das Licht seiner Wahrheit. Von 1. Mose 1, Vers 1 bis zum Ende von Offenbarung 22. Die ganze Heilige Schrift ist seine Wahrheit. Darum geht es. Das macht die Offenbarung deutlich, das letzte Buch. wo man für das ganze Wort Gottes zu leiden hat. Gottes ganze und absolute Offenbarung ist diese Wahrheit. Und für die stehen wir kämpfend ein und wir wollen keinen Millimeter hier nachgeben. Wir kämpfen in Besonderheit, für die Wahrheit des Evangeliums, für das Zeugnis von Jesus Christus. Das ist das zweite in Offenbarung, die gehen zusammen. Für die Wahrheit, für das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. Auch Paulus kann das Evangelium Wahrheit nennen. Man hat da die Wahrheit des Evangeliums angenommen. Aber es ist nicht nur die objektive Wahrheit. Denn Paulus nimmt es für selbstverständlich in 2. Korinther 1, dass man von der Treue Gottes und der Wahrheit des Evangeliums geprägt wird. Sehr interessant. Er weiß, die Korinther haben seine Bewegungen, seine Pläne oder seine Planänderung verkehrt ausgelegt. Sie haben ihm vorgeworfen, er würde launenhaft vorgehen. Erst sagt er, ich komme zweimal, und dann ändert er seinen Plan. Er sagt nicht, dass er seinen Plan nicht geändert hat. Er geht sehr höflich und liebevoll vor mit seinen Lesern. Aber zunächst einmal will er etwas Grundsätzliches festhalten. Und dann kommt dieser große Vers: Alle Verheißungen sind ja und wahrlich in Jesus Christus. Aber der Anlass zu dieser großen Aussage war der Vorwurf der Korinther, Paulus würde wankelmütig sein. So wichtig ist unser praktisches Leben. Paulus sagt, Silas und Timotheus, kann auch dazu erwähnt sein, ich weiß nicht genau, ich denke alle drei, er und die zwei anderen. Wir waren nicht so und so, nicht einmal ja und dann nein, also im Deutschen sagen wir heute jein. Nicht so, hin und her, nein, weil die Botschaft, die wir bei euch verkündeten, von der Treue Gottes spricht. Wie könnten wir dann so sein? Es ist selbstverständlich, dass wenn man in den Mund eine solche Offenbarung nimmt, dass man dann selbst davon geprägt ist. Die Ethik darf nicht von der Dogmatik getrennt sein. Es kann sich hier also nicht nur um die objektive Wahrheit handeln. Wir müssen wahrhaftig werden. Wir müssen geprägt sein von dieser Wahrheit. Welche Funktion hat diese Wahrheit bei dieser Waffenrüstung? Nun, wenn wir an das Bild denken, an den Gurt, dann gibt diese Wahrheit Festigkeit im Kampf. Der Gurt hält die einzelnen Teile zusammen, sodass sie nicht einfach hin und her fliegen und dann den Leib entblößen an gewissen Stellen, sodass die Pfeile dadurch hingelangen können. Das passierte ja einmal mit dem König Ahab, dass der Pfeil eine Lücke fand, eine Öffnung. Das darf nicht geschehen. Die Wahrheit ist das Zentrale in unserem Leben. Die Wahrheit ist das Zentrale und die hält alle Teile, wie wichtig sie auch sind, zusammen. Von dort her werden sie definiert. Festigkeit im Kampf. Aber der Gurt dürfte auch breit genug sein, um die Lenden zu schützen. Ich habe es selbst im Krieg erlebt, beim Feind, den man auch als Sanitäter betreuen sollte, wenn man ihn vorfand als Verwundeter. Ich habe es erlebt, dass diese Lenden sehr anfällig sind, sehr verwundbar sind. Ist man dort getroffen, wenn man nicht sofort Hilfe bekommt, dann kann der Soldat bald sterben. Und leider konnte ich nicht lange genug dort bleiben. Als wir zurückkamen, waren die Soldaten tot. Aber wir dürfen uns mit der Wahrheit schützen. Die Wahrheit verbindet alles, gibt Festigkeit im Kampf und schützt uns, besonders an unseren sehr verwundbaren Stellen. Und dann zweitens, der Panzer der Gerechtigkeit in Vers 14. Zieht an den Panzer der Gerechtigkeit. Der bedeckte die Brust, aber ging auch unter dem Gurt in die Lenden hinein oder über die Lenden manchmal. Also was immer hier, es geht hier nicht genau um ein genauer Vergleich, denn in 1. Thessalonicher 5, Vers 8 kann Paulus auch Glaube und Liebe als Panzer oder mit einem Panzer vergleichen. Es geht um Bedeckung, um Schutz. Und ob es nun Gerechtigkeit ist oder Glaube und Liebe, die unsere Aufgabe sind, sie gehen ineinander, diese Tugenden. Wieder bei der Gerechtigkeit geht es um die objektive und dann die uns prägende, deshalb auch die subjektive. Nach Römer 4 ist Gerechtigkeit, Rechtfertigung ist ja die Anwendung der Gerechtigkeit. Nach Römer 4 geht es da auch um Vergebung, denn Paulus kann Psalm 32 zitieren. Gerechtigkeit heißt, Vergebung empfangen zu haben. Dadurch werden wir gerecht. Gerechtigkeit kleidet uns, schützt uns, denn die Gerechtigkeit Christi ist unser Kleid. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Dass diese Gerechtigkeit uns prägt, das steht in Epheser 4, den Versen 22 bis 24, wo wir ablegen sollen und die Tugenden, das Wesen unseres Herrn annehmen sollen. Man lese auch Römer 13, Vers 12.